das Thema Rom unterstrichen Rom, ja. Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Romnia.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt. Literatur mit Haltung. Eva Ruth Wemmes Buch Meine 7000 Nachbarn. Eva Ruth Wemme hat in Köln, Berlin und Bukarest studiert. Sie ist heute Lektorin, preisgekrönte Autorin und Übersetzerin aus dem Rumänischen. Sie arbeitet außerdem seit mehreren Jahren als Sprach- und Kulturmittlerin in Berlin. In dieser Funktion dolmetscht und berät sie Migrantinnen aus Rumänien, die sehr oft Romnia sind. So ist sie sehr nah an ihren Sorgen und Nöten dran, bekommt die ganze Bandbreite ihrer Diskriminierung mit. Damit musste sie einen Umgang finden. Sie schrieb ihre Erlebnisse in Kurzgeschichten auf, die im Buch Meine 7000 Nachbarn zusammengestellt sind. Eva Ruth Wemme sagt, als Dolmetscherin spreche ich zwar für sie, für die Klienten, hier in diesem Buch, will ich aber nicht versuchen, für sie das Wort zu ergreifen. Und weiter über ihre Rolle als Dolmetscherin, meist bei deutschen Behörden. Wer für Unsichtbare dolmetscht, der wird beim Dolmetschen umso sichtbarer. Ich merke, man verlangt von mir zu handeln. Man spricht mit mir über fremde Angelegenheiten, als wären es meine Anliegen, nicht die meiner Klienten. Ich sage dann, er hat zu mir gesagt, jetzt hat sie zu mir gesagt. Und lerne auch Blicke zu dolmetschen. Ich übersetze manchmal Misstrauen in Freundlichkeit, damit die Stimmen deutlicher und die Ohren weniger taub sind. Beim Dolmetschen übersetzt sie also nicht nur die rumänische Sprache ins Deutsche, beziehungsweise das Deutsche ins Rumänische. Sie versucht immer wieder deutschen BehördenmitarbeiterInnen Lebensumstände verständlich zu machen, die von großer, anhaltender materieller Not geprägt sind. Aber diese Not scheint genauso unsichtbar zu sein. Sie fragt sich, warum ist das Elend unsichtbar? Weil es unvorstellbar ist. Das Elend kommt ihr irreal vor. Krankheit und Elend, Wohnungen ohne Heizung, ohne Fensterscheiben, Sklavenarbeit, strukturelle Demütigung und Kinder in Polizeigewahrsam. Sie schreibt von uns, die blind sind, und von den sogenannten anderen, die verinnerlicht haben, sich unsichtbar zu machen. Und wenn das Elend doch manchmal gesehen wird, dann oft in Form der Abgrenzung davon. Diese da sind arm, nicht wir. Europa ist so nicht, zitiert Eva Ruth Wemme und fügt hinzu. Ein gegenteiliger Gedanke würde das europäische Selbstbild kurzerhand auslöschen. Und weiter schreibt sie in der Einleitung zu 7000 Nachbarn über ihren eigenen langsamen Lernprozess bei der Wahrnehmung von Romnia, die irgendwann mit der Rezeption der Filme Emir Kusturicas und der Musik Goran Bregovics angefangen hat. Im Rumänien der 90er Jahre helfen ihr diese kulturellen Artefakte nicht weiter. Sie sagt, ich höre die Roma-feindlichen Beschimpfungen der Rumänen auf den Gängen der Hotels und auf der Straße. Ich begreife das Gängige, die Normalität dieser alltäglichen Sätze, in denen Roma beleidigt werden. In der rumänischen Kultur kommen Roma eigentlich gar nicht vor und sind doch überall als Schreckgespenster anwesend. Und weiter beschreibt Eva Ruth Wemme ihre frühere Erfahrung in Rumänien. Wir scheinen das offensichtliche Elend nicht gesehen zu haben. Warum? Weil wir es uns nicht vorstellen konnten. Wir konnten das Gesehene nicht mit unserem Leben verknüpfen und nahmen an, dass sie eben so leben, womöglich, weil sie so leben wollen. Denn könnte es sein, dass sie so leben müssen? Egal, ob mit oder ohne individuelles Selbstverschulden, diese Vorstellung hätte unser Selbstverständnis in vielerlei Hinsicht gesprengt. Und Eva Ruth Wemmes Selbstverständnis wurde gesprengt. Im positiven Sinn. Sie schreibt weiter in ihrer Einleitung. Und die sogenannte Kultur der Roma? Erstens glaube ich nicht recht an so etwas. Die Roma sind zu divers, haben schon lange nicht mehr nur eine Geschichte, sind ohnehin angepasst an die Gesellschaft ihrer Herkunftsländer. Zweitens wäre die Rede von Kultur ein Ablenken davon, dass die Menschen sich in dieser Welt schon lange nicht mehr nach Kulturen unterscheiden, sondern hauptsächlich nach wirtschaftlichem Status, schreibt sie. Das Herbeizitieren von einer sogenannten Kultur lenkt oft von ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren ab, von Ungleichheit und Diskriminierung. Mit ihrem Hintergrundwissen zur politischen und wirtschaftlichen Situation in Rumänien schreibt sie gegen Stereotype über Romnia an, die immer wieder von deutschen PolitikerInnen populistisch kolportiert werden. Eva Roth-Wemme: Sie kommen nicht illegal. Sie bewerben sich nicht um Asyl. Sie wünschen sich einfach ein normales und angemessenes Leben als EU-Bürger. Damit hatte man nicht gerechnet. Eva Roth-Wemme hat sich in ihrer Auseinandersetzung mit dem Leben konkreter Romnia eine Haltung erarbeitet, die in jedem Satz ihres Buches spürbar ist. Aber, wie sie meint, bereiten die Geschichten, die sie von dem Berliner rumänisch sprechenden Romnia hörte, Kopfzerbrechen, Schwindel, Empörung, manchmal Freude, oft Schmerzen. Sie schrieb die Geschichten auf, um ihre Reaktionen darauf zu verarbeiten. Eva Roth-Wemmes Schreiben über die Berliner Romnia ist getragen von Respekt und Empathie, sowie von großer politischer Klarsicht. Sie beschreibt ihr Erleben in einer gleichzeitig sehr poetischen und doch verständlichen, reduzierten Sprache. Sie reflektierte dafür ihre Rolle als Autorin, und zwar genauso sorgsam wie ihre Rolle als Dolmetscherin. Sie sagt: Aber deshalb möchte ich gerade das nicht. Jemanden eine Stimme verschaffen. Das steht außerhalb meiner Möglichkeiten. Für jemanden sprechen. Dazu bin ich nicht berufen. Erklärt ihr Buch nun, wer oder wie die Berliner Romnia sind? Eva Roth-Wemme sagt dazu in ihrer Einleitung: Ich fragte mich also, wer sind die Roma? Bis ich kurz darauf herausstellte, dass die Antwort auf diese Frage sowohl unauffindbar als auch so gut wie irrelevant für das Zusammenleben ist. Ihr hört nun die Lesung von Eva Roth-Wemme zu ihrem Buch »Meine 7000 Nachbarn«. Sie liest mehrere ihrer kurzen Geschichten, in denen sie ihr Zusammenleben mit Berliner Romnia beschreibt. Danach sind einige ausgewählte Beiträge aus der Diskussion zu hören. Die Lesung fand am 23. September 2015 im Festspielhaus Hellerau in Dresden während der Herbstschule gegen Antiromaismus statt, ausgerichtet von Weiterdenken in Kooperation mit dem Festspielhaus Hellerau und der Brücke-Moss-Stiftung.
Fabina und das Angebot. Fabina kommt zu mir und sagt, sie könne jetzt billiger im Drogeriemarkt einkaufen. Eine Frau ist gekommen und hat allen Romnia versprochen, dass sie ab jetzt billiger Windeln, Milchpulver und Creme einkaufen könnten. Die Frauen haben sich gefreut, sie haben sowieso kaum Geld. Sie haben angeblich nichts unterschrieben, außer einem Papier, damit sie den Gutschein bekommen. Ich lese die Blätter, die Fabina mir zeigt. Einmal kann jeder 10% im Drogeriemarkt sparen, außerdem aber haben alle Frauen im Haus jetzt ein Abonnement einer Zeitung. Jede muss 15,90 € im Monat bezahlen, statt 24,40 €, sagt die Zeitung. Das haben sie wohl auch unterschrieben. Keine Frau weiß, dass sie Abonnentin ist. Damit die Zeitung nach einem Monat nicht mehr kommt, müssen sie an eine bestimmte Adresse eine Kündigung schreiben. Keine von ihnen liest Zeitung und keine kann genug Deutsch, um es zu versuchen oder eine Kündigung zu schreiben. Alle haben auch eine Plastikkarte angeboten bekommen. Viele denken, dass sie damit weiter billig im Drogeriemarkt einkaufen können. Dabei kann man mit dieser Karte nur mit seinem Mann ein paar Berliner Restaurants besuchen und Freizeitangebote nutzen. Keine der Frauen hat seit ihrer ersten Schwangerschaft mehr mit ihrem Mann einen zweisamen Abend verbracht. 16 Briefkästen werden bald mit der Zeitung gefüttert. 16 Frauen werden beschämt ihre Gemüsereste in die Zeitungen wickeln. Ich sage Fabina, dass ich mich sehr ärgere, dass das Betrug und feindselig sei. Sie versucht, mich zu trösten. Dann sagt sie, dass sie nichts mehr billiger wolle. Sie wolle nur ihre Ruhe. Sie ist mit ihren 3 kleinen Kindern allein. Ihr Mann ist unter der Woche in einer anderen Stadt. Sie möchte nur, dass ihre Kinder gut versorgt sind, dass sie Windeln und Cremes haben und Milch. Und dass sie in einer Welt aufwachsen, in der es friedlich und gerecht zugeht. Ich habe dann an die Zeitung geschrieben und dann kam sowas zurück, das ist hier auch abgedruckt. Ja, diese Frau, die die Abos da gemacht hat, die werden wir jetzt kündigen, die ist schuld. Also praktisch die arme Frau, die dafür wahrscheinlich auch nur 5 € die Stunde die Abos einholt für die Zeitung, die ist dann eben schuld. Ja, das ist dann okay. Avram und was der Kapitalismus ist. Eine Sitzung von Leuten, die sich mit Roma-Angelegenheiten beschäftigen. Jemand sagt, er sei frappiert, dass er hier säße und sich damit beschäftigen müsse, wie man verhindern könne, dass die Roma dauernd über den Tisch gezogen werden. Von Krankenversicherungen, Vermietern, Anbietern, Schwarzarbeitsvermittlern, legalen Billighonorargebern, selbsternannten Beratern. Ich höre zu und denke mir, dass das vielleicht im fühlbarsten Sinne Kapitalismus bedeutet. Dass die Männer zu mir kommen und mir erzählen, dass sie 1.433 Euro oder 4.489 Euro oder 1.647 Euro, 1.947 Euro, 352 Euro, 2.587 Euro zahlen sollen, obwohl sie kaum Geld haben. Obwohl der Vermieter ihnen die Heizung abgestellt hat, obwohl sie nie eine Versichertenkarte hatten, obwohl sie nie einen Vertrag erhalten haben, obwohl sie nie eine Quittung erhalten haben, weil sie nicht Bescheid wussten, weil sie nicht genug Deutsch konnten, weil sie dachten, dass sie nicht im Recht wären, weil sie bedroht wurden, weil sie Angst hatten, weil sie sich um ihr Überleben sorgen. Ich fahre mit Avram zum Zoll. Er wird vernommen. Ein Mazedonier oder Bulgare hat ihn und die anderen Männer gefragt, ob sie Arbeit wollten. Sie sollten 3 Wochen lang die Baustelle des neuen Berliner Flughafens fegen. Ohne Baustellenausweise. Der Mazedonier hat die Männer selbst an der Kontrolle vorbeigeschleust. Er hat sie nach den 3 Probewochen, in denen sie tatsächlich 6 Stunden gefegt haben, nicht bezahlt und nicht weiterarbeiten lassen. Die Frauen schimpfen auf die Mazedonier und Serben, die ihre Männer nicht bezahlen. Sie sagen, ab dem 31. Dezember 2013, wenn Rumänen sich anstellen lassen können, würden die Mazedonier und Serben alles bereuen, denn dann müssten sie die Rumänen um Arbeit anflehen. Sie freuen sich auf diesen Tag. Die Männer haben keine Zeit, sich zu ärgern. Sie fahren den ganzen Tag durch die Stadt und sammeln für die BSR Müllsäcke ein. Ihre Autos riechen nach Müll. Sie entschuldigen sich dafür und sagen dann Sätze, in denen Gott vorkommt, damit sie sich beruhigen. Genau, also der 31. Dezember 2013, das war der Tag, an dem man nicht mehr als nur Gewerbetreibender arbeiten, seitdem man das nicht mehr nur als Gewerbetreibender arbeiten kann in Deutschland. Man kann sich anstellen lassen, aber de facto hat sich seitdem eigentlich kaum was geändert. Kein Serbe musste einen Rumänen anfliehen bisher. Wobei die Serben auch nicht schuld sind. Warum alle Menschen der Welt zu den Roma kommen dürfen. Seit heute gebe ich einen Deutschkurs. Magdalena kommt auch. Sie sagt, dass ihr die Nieren wehtun, dass sie Fieber gehabt hat und dass am Wochenende alle Männer in der Gemeinde für sie gebetet haben, weil sie dachte, sie müsste bald sterben oder ins Krankenhaus. Magdalena hätte es lieber gehabt, wenn die Männer sie zum Arzt gefahren hätten, aber sie ist nicht versichert. Ich sage ihr, dass ihr Schwager wisse, wie man zum Malteser Migrantendienst kommt. Er solle sie morgen hinfahren. Sie ist beruhigt. Sie fragt, ob sie schwanger werden könne, wenn ihr die Nieren wehtäten. Ich sage, ja. Sie fragt, ob sie schwanger werden könne, wenn sie sich danach immer mit Essig wasche. Die anderen Frauen lachen und sagen, dass sie dann nur nach Essig rieche und mehr nicht. Sie ist enttäuscht. Wir machen einen Geheimtermin aus, um etwas Geheimes in dieser Sache zu unternehmen. Da muss ich kurz erklären, also die meisten Frauen, die ich kenne, sind Pfingstler und Pfingstler zeichnen sich durch viele Dinge aus, aber für die Frauen unter anderem auch dadurch, dass nicht verhütet wird und sie deswegen beinahe jährlich schwanger werden. Und diese Frau dachte eben, man kann sich durch Essigwaschen schützen. Sarah ist die einzige Frau, die nicht lesen und schreiben kann. Es ist schwer für sie, sich die deutschen Wörter zu merken. Aber bald kann sie auswendig sagen, das ist eine Sandale, das ist ein Auto. Wir geben uns Sandalen und Spielzeugautos in die Hände. Am Ende der Stunde kommt eine Frau aus Bangladesch und fragt, ob sie auch im Deutschkurs mitmachen dürfe. Die Roma-Frauen finden schon die 2 Rumäninnen ein bisschen fremd, die im Kurs sind. Aber sie sind freundlich. Eine Rumänin ist blond. Sie sagen auf Deutsch, du bist schön. Über die neue Teilnehmerin aus Bangladesch sagen sie am Ende der Stunde, es ist nicht notwendig, aus Rumänien zu kommen. In Berlin gibt es alle Menschen der Welt. Es darf auch in unserem Kurs alle Menschen der Welt geben. Alle Menschen der Welt müssen gut leben dürfen. Adina ruft an. Sie sagt, sie konnte nicht kommen, weil sie traurig war. Ihr Mann ist zur Beerdigung seines Vaters nach Rumänien gefahren und hat vergessen, die Miete zu bezahlen. Sie macht sich Sorgen, dass sie, nachdem sie 3-mal die Miete nicht bezahlt haben, aus der Wohnung geworfen werden. Adina sagt, sie hat alle Hoffnung verloren. Ich erkläre ihr, dass die Gesetze in Deutschland es verbieten, jemanden einfach auf die Straße zu setzen, bevor nicht ein Brief vom Vermieter gekommen ist. Hilfst du mir, wenn der Brief kommt? Könntest du mir dann später, wenn er uns droht, mit der Miete aushelfen? Ich sage ja und weiß nicht genau, ob das gerecht ist und den Regeln entspricht. Machen zwei Tüten mit Schrebergartenbirnen die Welt denn schöner? Ein rumänisches Kind ist in Berlin. Es wird zum Stehlen geschickt und will nach Hause, aber es hat kein Nachhause. Es behauptet, es müsse bald wieder in Bukarest zur Schule, aber es weiß nicht mal, wann die Ferien aufhören. Es weint. Es ist in einer Gefängniszelle. An anderen Tagen hat es getobt und alle erwachsenen Deutschen verflucht. Heute ist es sanft. Es weiß, dass ein Bruder in einer Institution in Brandenburg festgehalten wird. Es ist traurig und spricht von einer Tante. Es wird auch nach Brandenburg müssen. Alle Kinder kommen dorthin. Es unterschreibt zur Überraschung des Polizisten, dass alles, was es gestohlen hat, zurück an die Eigentümer darf. Die Polizistin und ich sehen auf die sorgfältige Kinderschrift und die Wahrheit. Dass hier ein Kind vor uns sitzt und kein abgebrühter Dieb, wird offensichtlich. Das Kind möchte Wasser. Es muss einen der angesammelten Plastikbecher aus seiner Zelle herausgeben. Die Polizisten müssen sparen, sagen sie. Es sagt, es könne nicht mehr und rollt sich in den Verschlag ein. Der sieht aus wie ein Hühnerstall. Ich bin Dolmetscherin und so traurig, dass ich außer den gedolmetschten Worten keine anderen mehr finde. Die Polizisten loben mich, weil ich das Kind zum Reden gebracht habe. Bevor ich zwei Stunden später mit Dana und Marta zur Caritas gehe, weil beide jeweils 12 Kinder haben und kein Geld, kaufe ich mir einen sehr gut gekochten Kaffee und einen Kuchen. Ich möchte 5 Minuten lang in der heilen Welt sitzen und Zeitung lesen. Ich lese einen Kommentar zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, das sich jährt. Als ich in den Hof mit den Sorgen komme, das ist so ein Innenhof von einem sehr großen Komplex, wo sehr viele Roma wohnen. Da hatte ich mal kurz ein Büro. Dort warten Dana und Martha schon auf mich. Eine Deutsche aus den benachbarten Schrebergärten kommt dazu. Sie hat 2 große Tüten voller Birnen im Arm. Sie sagt, Hilfe, ich habe dieses Jahr so viele Birnen im Garten, wollen Sie welche? Dana und Martha bedanken sich freundlich, aber sie machen sich weiter Sorgen. Schulden, Kindergeld, Schulsachen, BVG-Karten, Briefe von der Polizei, eine demente Oma. Sie verschenken die Birnen an alle Kinder, die ihnen auf dem Sorgenhof begegnen, bevor wir losgehen. Es ist ein sehr schöner Sommermorgen, aber die Welt, sagt Martha, sei eine Prüfung und wir müssen sie bestehen. Europäer. Ich unterhalte mich mit Herrn Stavarake. Herr Stavarake, haben Sie gehört, was der Innenminister im Fernsehen über die Roma gesagt hat? Ja, über die Osteuropäer, dass die Politiker überlegen, wie sie uns ausweisen können. Das ist auch Wahlkampf. Aha, kurze Pause. Ich möchte nur sagen, dass wir allen Menschen mit Respekt begegnen, dass wir keine Wilden sind, dass wir wissen, wie man mit einem Gegenüber spricht. Wir sind Musiker, wir sind viel herumgekommen, weltgewandt. Und was heißt das? Sie sind viel herumgekommen? Ja, zuerst in Rumänien, zu Hochzeiten und Festen. Aber wir sind gläubig, wir wollten das nicht mehr, das ist nichts für uns. Also sind wir im Sommer nach Griechenland gegangen und haben für die Touristen gespielt. Dann ging es dort nicht mehr gut. Wir waren in Italien, Frankreich, Portugal, Belgien, Dänemark, Duftbäumchen verkaufen. Jetzt sind wir hier. Und was arbeiten Sie? Bei der BSR oder auf dem Bau? Bei der BSR, Sie dürfen doch nur als Gewerbetreibender arbeiten. Wir arbeiten freiberuflich für die BSR. Das ist die Abfallentsorgungsfirma in Berlin. Als Müllsackeinsammler. Das ist ein Problem für das Jobcenter. Sie sagen, das wäre keine Arbeit. Und auf dem Bau? Bei den Serben. Ich habe auch am neuen Flughafen mitgearbeitet. Gratis. Ich habe kein Geld bekommen. Aber ich respektiere dieses Land. Ich danke diesem Land für alles, was es für mein Kind tut. Was ist mit Ihrem Kind? Es hat Trisomie 21. Der Revolutionär und der Herbst. Herr Floire sitzt mit Herrn Mihai im Wartezimmer und trinkt einen Tee. Er rührt den Zucker, bis er sich auflöst und sagt, dass vor vielen Jahren jemand zu ihm gesagt habe, eines Tages werdet ihr Ceausescu nachweinen. Und jetzt sei es soweit. Herr Floire hat in Bukarest in der sozialistischen Cola-Fabrik gearbeitet. Eines Tages kam er nach der Schicht mit dem Bus an der Piazza Romana vorbei, einem großen Platz in Bukarest. Er sah, wie dort geschossen wurde. Ich habe die Terroristen gesehen, die 3erlei Kleider übereinander gezogen hatten. Securitate-Uniform, Polizeiuniform und Trainingsanzug. Neben mir wurde ein Mann in die Brust getroffen. Das Blut spritzte aus ihm heraus. Ich ließ mich fallen. Ich tat so, als sei ich tot und wurde mit dem Leichentransport ins Kolzer-Krankenhaus gefahren. Ich habe dort 3 Tage geholfen, die Toten von den Lastwagen zu heben. Ich bin Revolutionär, aber ich habe mir nie einen Revolutionärsausweis ausstellen lassen. Herr Floire habe sogar ein Arbeitsbuch, sagt er. Damals vor der Revolution, als die Cola-Fabrik noch nicht zugemacht hätte, sei es ihm gut gegangen. Er hätte Geld gehabt, um mit seiner Familie ins Restaurant essen zu gehen. Er habe zu Weihnachten ein Schwein schlachten können. Erst als Ceausescu erschossen worden sei, habe es begonnen, ihm schlecht zu gehen. Aber er weine Ceausescu nicht nach. Jetzt weinst du nach dem Jobcenter, sagt Herr Mihai, der gleichgültig zugehört hat. Nein, sagt Herr Floire, ehrlich gesagt brauche ich das Jobcenter nicht. Ich will es gar nicht. Nur eine Krankenversicherung hätte ich gerne. Dass ich weiß, meine Kinder sind in Sicherheit. Dann steigen Herr Floire und Herr Mihai ins Auto und besprechen, welche Lieder sie heute in Schöneberg spielen werden. Der Herbst ist gekommen, die Deutschen werden trauriger, jetzt brauchen sie ein bisschen Aufmunterung. Und hätte ich ein bisschen Geld, dann würde ich die Deutschen mal zum Essen einladen, sagt Herr Floire und lacht. Der Unterschied zwischen 10 und 18 und 28 Euro. Stört es eigentlich, wenn die Bilder weiterlaufen oder sollen wir die lieber ausmachen? Alles gut? Okay. Im Deutschkurs gibt es eine Frau aus Craiova, die vom Jugendamt geschickt wurde. Dieser Kurs ist die Auflage, eine Bedingung dafür, dass sie ihre Kinder behalten darf. Sie ist sehr nett. Sie versteht schon ein bisschen Deutsch, weil sie sich alleine durchschlagen muss. Bei unseren Übungen lächelt sie, als würde es sie unangenehm berühren, dass sie hier sitzt und mit einer Sprache spielt. Es kommt ihr vor, als würde sie das Spielen unrechtmäßig betreiben, denn eigentlich müsste sie vor dem Netto stehen und Zeitungen verkaufen. Wenn sie Glück hätte, könnte sie dann 18 Euro verdienen. Die Frau vom Jugendamt merkt, dass die Frau nicht mehr zum Deutschkurs geht und verspricht ihr pro Schultag 10 Euro auf die Hand. Die Frau kommt wieder ein paar Mal. Ich sehe, sie sitzt wie auf Kohlen. Zuerst geht sie früher, dann kommt sie nicht mehr. Sie sagt, ich soll sie nicht verpfeifen. Ich zucke mit den Schultern, ich kann nur hoffen, dass die Frau vom Amt mich nicht fragt. 10 Euro sind weniger als 18 mögliche Euro. Und 28 Euro sind eine gute Summe. Vielleicht kann sie ihrem Kind dann Schuhe kaufen. Dass das Jugendamt es ernst meint, dass sie bald vor eine Richterin geladen wird, das kann sie sich nicht vorstellen. Alles erscheint wie ein Spiel. Wenn es ernst wäre, dann würde die Frau vom Amt nicht so nett sein. Dann würde eine Bedingung wehtun. Sie kann sich nicht denken, dass etwas Freundliches zu so etwas Schrecklichem führen könnte wie den Verlust ihres Kindes. Genau wie all die anderen Romen, ja, ehemaligen, prostituierten, misshandelten, geschlagenen Ehefrauen, die aus ähnlichen Gründen Auflagen wie die Teilnahme an einem Gesprächskreis oder die regelmäßige Kontaktaufnahme zum Nachbarschaftsheim haben und dem sie nicht recht nachkommen. In ihrer Logik führen nur schreckliche Dinge zu Schrecklichem, anders kann es in diesem Leben nicht sein. 28 Euro, aber das kann man sich ganz genau vorstellen und die sind was eindeutig Gutes. Wieder einmal hat eine Gatsche einen Plan für einen Romni gemacht und steht nun da mit einem Problem. Am Gynäkologenstuhl lehnend. Die Ärztin fragt mich an den Gynäkologenstuhl gelehnt, ob ich meinen Beruf liebe. Wir führen manchmal zwischen 2 Schwangeren, deren Babys wir auf dem Ultraschallschirm ansehen und deren Sodbrennen, geschwollene Beine, niedrige Eisenwerte, wir besprechen solche kleinen Gespräche. Sie trösten uns. Worüber hinweg kann ich nicht genau sagen. Sie fragt, wie machen Sie das eigentlich mit dem Unverständnis, dieser Menge an unverstandenen Wörtern und Fragezeichen im Kopf? Sie sagt, dass sie an manchen Tagen die Nerven verliere. All die Frauen, mit denen sie sich nur über Gesten verständigen könne, die Kinder wollten, keine Mädchen wollten, Jungen bekommen müssten, Jungen wollten, Mädchen wollten, keine Ahnung hätten, wie sie ihr Leben selbst bestimmen sollten, wie der weibliche Körper funktioniere. Sie sind so anders als wir, sagt die Ärztin und denkt augenblicklich noch einmal darüber nach, dass Fremdsein für alle eine Anstrengung ist. Sie ruft die nächste Schwangere herein und zeigt uns den kleinen schwarzen Punkt auf dem Bildschirm. Das wird bald ein Kind werden. Die Frau ist glücklich. Wir seufzten erleichtert. Als ich am Tresen einen neuen Termin mache, sagt die Arzthelferin, die sind so anders als wir, man kann sie kaum verstehen. Warum haben die so viele Kinder? Warum arbeiten die nicht? Warum kommen die, um in Deutschland vom Sozialsystem zu profitieren? Ich staune, dass eine bestimmte Sorte Menschen immer dieselben Fragen stellt und sage, sie sind eigentlich überhaupt nicht anders. Mir ist hauptsächlich aufgefallen, dass sie so genauso sind wie ich. Die Arzthelferin fragt, wo ich herkäme. Ich sage, aus Westfalen. Und dass in meinem Dorf die Frauen auch früh heiraten und eine Familie gründen und nicht arbeiten und die Männer oft trübsinnig würden, wenn die Babys weiblich seien. Ich frage mich tatsächlich, ob die Frauen aus dem Roma-Dorf dann integriert sind, wenn sie sich wie junge deutsche Berlinerinnen verhalten oder ob alles schon dann in Ordnung ist, wenn sie sich wie westfälische Dörflerinnen leben. Ich gebe außerdem die immer gleichen Antworten. Die wollen arbeiten, die dürfen aber nicht arbeiten, nur mit Gewerbeanmeldung. Fast alle haben auch eine, die arbeiten für die BSR, sammeln Eisen, die verdienen so wenig, dass sie vom Jobcenter nichts bekommen. Die arbeiten auf Baustellen für einen Hungerlohn. Unser schöner Flughafen ist ja von denen gebaut worden, sonst wäre er sicher noch teurer. Machen Sie sich bloß keine Sorgen um den deutschen Wohlstand. Machen Sie sich lieber Sorgen um das Elend jenseits der Grenzen, wenn Sie können. Das wäre angebrachter. Die Arzthelferin sagt, dass andere reiche Länder auch nicht so blöd seien wie Deutschland und lauter Ausländer durchfütterten. Und ich sage, dass ich jetzt ein grobes Argument benutzen würde, wenn sie noch Zeit habe, mir zuzuhören. Sie nickt. Und ich sage, dass Deutschland bekanntermaßen eine andere Geschichte haben als andere Länder, abgesehen davon, dass ihre Behauptung sowieso grundfalsch sei. Die Arzthelferin nickt und zeigt Florina, wo sie ihre Urinprobe abgeben kann. Herr Jonell aus den Gärten. Für die neue Autobahn im Süden der Stadt sind heute die Bagger und Bulldozer an den Rand der wilden Grundstücke gefahren. Viele kleine Gartenträume stehen dort noch im Weg. Die Kleingärten sind verwildert. Vor 2 Jahren mussten die Leute Abschied von ihren Häuschen und Zäunchen nehmen. Morgens um 9 treffe ich mich mit den Erbauern der Autobahn und einer Gruppe Polizisten. Mein Fahrrad hat kein Rücklicht mehr. Ich schließe es an ein Brückengelände an, an dem es verboten ist, Räder anzuschließen. Die Polizisten machen Witze und tun so, als kontrollierten sie mein Fahrrad. Ich sage, bitte nicht, ich bin die Dolmetscherin. Auf dem Weg in die Kleingartenanlage, die heute platt gemacht werden soll und in der angeblich mehrere Roma-Familien wohnen, treffen wir auf Herrn Jonell, der mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit ist. Sein Rad ist mit altem Plastik-Adventschmuck verziert. Herr Jonell ist aufgeregt, schon wieder so viele Uniformierte. Gestern Abend erst haben sie 5 Roma aus einem Gartenhäuschen gescheucht und in eine Notunterkunft gebracht. Er sagt, ich gehe hier nicht weg. 10 Tage muss ich noch bei Coca-Cola arbeiten. Dann bekomme ich meinen Lohn und fahre nach Rumänien nach Hause. Nur noch so lange. Ich bin kein Penner. Ich bin ein ehrenwerter Mann mit Familie. Wollen Sie sehen, wie ich wohne? Kommen Sie. Alle Bauleute und Polizisten folgen uns. Die Polizisten sagen, dass sie mich beschützen würden. Herr Jonell führt uns durch eine taunasse Wildnis. Er bewohnt ein Häuschen, das er mit bunten Plastikblumen geschmückt hat. Er hat auch einen Motor, mit dem er Strom erzeugt. Er zeigt den Polizisten den Kaufvertrag für den Motor. Die Polizisten nicken und sagen, dass alles okay sei, er aber in einer Stunde verschwunden sein müsse. Herr Jonell weint. Er sagt zu mir, du bist eine von uns, vertrau mir. Ich brauche nicht mehr als 3 Tage und organisiere mir etwas. Dann bin ich weg. Ich will keine Notunterkunft. Ich zahle hier den Eigentümer 50 Euro die Nacht. Der kann mich rausschmeißen, aber nicht die Polizei. Ein Polizist sagt, dass es hier keinen Eigentümer mehr gebe. Aber auch er hat schon vom Patron gehört, der mit verwilderten Gartenhäuschen Geld verdiene. Herr Jonell sagt, dass er nicht gehe. Ein Polizist stellt eine Heugabel zur Seite, damit Herr Jonell niemanden damit bedrohen kann. Herr Jonell bittet ihn, behutsam mit der Heugabel umzugehen. Eine Stunde hat er noch, dann kommen die Bulldozer. Herr Jonell sagt, ich kann jetzt hier nicht weg. Der Motor wiegt 70 Kilo. Wenn Sie unbedingt wollen, dann machen Sie eben alles platt. Ich lege mich vor ein Auto und sterbe. Ein Polizist sagt, solche Bemerkungen soll er sich sparen, sonst weisen wir ihn in die Psychiatrie ein. Und den Motor stellen wir ihm an den Straßenrand. Da helfen wir ihm. Herr Jonell nimmt seine Papiere und sein Fahrrad und geht weinend davon. Wir gehen eine Stunde lang durch die Kleingärten und suchen nach anderen Menschen, denen ich die Räumung erklären soll. Wir finden niemanden, nur ein paar Häuschen, die bewohnt sind, aber jetzt am Tage leer. Dieser Apfel hier auf dem Teller sieht noch ansehnlich aus, sagt ein Polizist und deutet auf in eine Veranda. Dann tritt er die Tür ein, das kann er gut. Eine Frau von der Stadtplanung sagt, guck mal, echter Ginster. Es riecht sanft nach Schokolade, über den Apfelbäumen und Zäunen ragt die Schokoladencremefabrik in den Himmel. Wir drehen um. Herr Jonell ist mit seinem Fahrrad zurückgekehrt und spuckt Blut und weint. Er sagt, ich spucke meine Leber aus, wenn ich mich aufrege. Sind das denn wirklich Polizisten? Das sind doch keine. Und kommen wirklich die Bulldozer? Das ist doch ein Witz, oder? Er geht in die Knie und spuckt noch einmal Blut. Die Polizisten rufen einen Krankenwagen. Eine Polizistin sagt, dass er ein guter Schauspieler sei. Ein anderer Polizist sagt, dass er schon Blut gespuckt habe, bevor die Polizei dazu kam. Er habe ihn sozusagen beim Blutspucken erwischt. Herr Junell möchte keinen Krankenwagen. Er hat kein Geld für eine Behandlung. Er hat verstanden, dass er jetzt seine Sachen holen muss. Ich bin wieder wohlauf. Ich habe mir eine Zigarette angezündet. Es geht mir gut. Ich will meine Sachen holen. Der Krankenwagen kommt und auch die Feuerwehr. Der Feuerwehrmann hat eine Glatze, Springerstiefel und einen altdeutschen Schriftzug auf seinem Sweatshirt. Er sagt, ich soll nicht so aggressiv nach den Rechten von Herrn Junell fragen. Herr Junell wird in den Krankenwagen gehoben und sagt, liebes Mädchen, bitte, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Der Polizist sagt, wenn er geistig nicht zurechnungsfähig ist, dann müssen wir mit Gewalt dafür sorgen, dass er ins Krankenhaus kommt. Es könnte eine lebensgefährliche Krankheit sein. Ich frage, ob es wirklich möglich sei, jemanden dazu zu zwingen, ins Krankenhaus zu fahren. Der Feuerwehrmann sagt, jetzt macht hier nicht so lange herum für diesen Quatsch und er soll nichts anfassen. Ist er intellektuell in der Lage zu kapieren, dass er jetzt mitfahren muss? Seine Sachen kann er später holen, er hatte doch schon eine Stunde Zeit. Herr Junell sagt noch einmal, bitte Mädchen, du bist eine von uns, du sprichst unsere Sprache. Bitte sag dem Herrn Doktor, dass ich wieder gesund bin. Ich sage zu ihm, sind Sie vielleicht hingefallen und haben deshalb einen blutigen Mund? Er sagt, ja, ich bin hingefallen, bitte lassen Sie mich gehen. Ich dolmetsche das und der Arzt nickt. Herr Junell muss unterschreiben, dass er den Abtransport verweigert. Ich muss als Zeugin unterschreiben. Der Feuerwehrmann ist wütend. Herr Junell nimmt sein Fahrrad und winkt. Er holt jetzt seine Sachen und dann wird er sich eine Bleibe suchen. Er sagt, er habe jemanden, bei dem er wohnen könne. Die Polizisten lachen noch einmal und sagen, dass da ein Fahrrad ohne Rücklicht am Brückengelände angekettet sei. Ich fahre davon und winke auch. Ein Polizist sagt noch, er kann einem leid tun. Er ist eben unterste Schicht. Der Polizist sagt außerdem noch streng zum Bauherrn, der den Kopf über Herrn Junell mit Widerwillen schüttelt. Und Deutschland ist ein freies EU-Land, in dem hier jeder wohnen darf, wo er will. Ein netter Polizist. Und noch eine Polizeigeschichte. Weil wir Roma sind. Die Lehrerin beendet den Unterricht. Sie greift in ihre Handtasche, um ihr Geld herauszuholen, weil sie sich schon beim Klingeln der Schulglocke auf das Schokoladenbrötchen freut, das sie sich gleich beim Bäcker kaufen will. Aber die Hand fischt im Leeren, keine Geldbörse. Die Lehrerin ist erst verwirrt und dann sofort wütend. Ihre Schüler haben sie bestohlen. Ihre Schüler sind ihr sowieso suspekt. Sie unterrichtet eine Deutschlernklasse mit lauter dunkelhaarigen Kindern. Sie schließt die Tür des Klassenzimmers ab und sagt, niemand verlässt den Raum. Sie weiß, wie man sich als Kommissarin verhält. Dann fragt sie die Kinder, wer die Geldbörse genommen hat. Kein Kind weiß etwas über die Geldbörse und erst recht nicht, wo sie jetzt sein könnte. Die Lehrerin seufzt und ruft mit ihrem Handy die Polizei an. Die Polizisten kommen mit ihren schönen Autos auf den Schulhof gefahren. In dieser Schule ist immer was los, sagen die Nachbarn. Dann klopfen die Polizisten an die Klassentür. Die Lehrerin schließt auf und die Polizisten fragen die Kinder noch einmal, wo ist der Geldbeutel der Lehrerin? Immer noch weiß kein Kind, was damit passiert sein könnte. Ein kleiner türkischer Junge sagt, Herr Polizei, wir haben zwei Roma-Jungen in der Klasse. Die Polizisten lächeln und stellen sich gerade hin, als sei jetzt alles wieder gut und glasklar. Sie nehmen die beiden Roma-Jungen mit. Sie gehen mit ihnen in ein anderes, leeres Klassenzimmer. Der eine Roma-Junge fängt an zu weinen. Der andere ist mutiger und sagt strahlend, ich weiß, warum Sie uns mitgenommen haben, weil wir Roma sind. Der Polizist hat eine Schulung gemacht und sagt deshalb sehr korrekt, nein, mein Kleiner, wir wollen euch nur fragen, ob ihr wisst, wer den Geldbeutel genommen hat. Die Roma-Jungen wissen auch jetzt nicht, wer der Geldbeuteldieb ist. Der mutigere Junge zuckt bedauernd mit den Schultern, der andere weint noch einmal. Am Nachmittag, als die Lehrerin nach Hause kommt, sieht sie, dass sie ihren Geldbeutel auf dem Küchentisch hat liegen lassen. Klingt erfunden, ist aber nicht erfunden. Unterschiede und Froschsein. Im Deutschkurs hat Amna aus Palästina heute Kopfschmerzen. Sie hat im Fernsehen den Krieg gesehen und muss nach Hause gehen. Sie ist heute zu traurig, um weiterzulernen. Vor 15 Jahren, als sie noch nicht in Deutschland war, hat sie zugesehen, wie jemand ihre Kinder erschossen hat. Sie sagt am Ende einer Deutschstunde immer, du nett, ich bisschen lernen, ich nicht gut verstehen, Kopf kaputt. Rebecca sitzt im Kurs neben ihr. Sie lachen viel zusammen. Rebecca ist begeistert, dass Amna aus dem Heiligen Land kommt. Amna nickt und sagt Salam Aleikum und blinzelt mir zu. Manchmal betet Amna in der Pause auf einem sehr kleinen Teppich in der Zimmerecke. Dann schauen die Roma-Frauen nicht hin und sind ein bisschen leiser und blinzeln mir zu. Felicia hat Geburtstag. Wir singen viel Glück und viel Segen. Die Frauen singen statt des Wortes Frohsinn aus Versehen Frosch sein. Dann kichern wir und essen Kuchen und Felicia erzählt, dass sie im Supermarkt von einem Detektiv gefasst worden sei. Die Kassiererin habe aus Versehen ein Stück Butter nicht mitberechnet und Felicia dann angezeigt. Der Detektiv habe Felicia lange befragt und sogar die Polizei holen wollen. Felicia sagt, dass ihr fast das Herz stehen geblieben sei. Wir spielen Einkaufen. Felicia sagt auf Deutsch, ich möchte ein Stück Butter, was kostet die Butter? Ich nehme sie, ich nehme eine Tüte, vielen Dank, auf Wiedersehen. Rebecca lacht und sagt, siehst du, du kannst gut einkaufen und jetzt ist auch kein Detektiv gekommen. Drei neue Schülerinnen sind im Kurs. Alle drei sind Rumäninnen und haben Arbeit als Zimmermädchen in einem Hotel. Sie wollen, dass ich ihnen den Satz, soll ich heute bei ihnen putzen, auf Deutsch an die Tafel schreibe. Sie stellen viele Fragen, sie wollen auch wissen, was Nazis sind. Eine von ihnen, Gina, sagt, das sind doch solche, die anders denken als wir und die Unterschiede zwischen Menschen machen, oder? Die unterscheiden die Menschen. Gina arbeitet ohne Vertrag. Das Hotel zahlt ihr das Geld bar auf die Hand. Früher hatte sie einen kleinen Laden in Bukarest. Während der Krise ist er eingegangen und sie musste mit ihrer Familie auswandern. Zwischen den Stellwänden. Obwohl ich diesen Ort nie mehr besuchen wollte, sitze ich doch wieder zwischen den blauen Stellwänden im Jobcenter. Ich bin mit Herrn Stanko hier, der erbost ist, weil er immerzu Papiere hierher trägt und kurz darauf behauptet wird, er habe sie nie abgegeben. Seit 2 Wochen hat er einen positiven Bescheid vom Gericht, aber noch immer kein Geld erhalten. Wir warten und vertreiben uns die Geschichte mit Geschichten erzählen die Zeit. Herr Meuse kommt durch die Tür. Wir freuen uns über die Abwechslung. Er holt ein paar Umschläge mit Briefen heraus, die ich ihm vorlese und übersetze. Ein paar Minuten später kommt auch Loredana mit ihren 6 Kindern. Mit Kind und Kegel, fragen wir. Sie lächelt traurig. Ja, mit Kind und Kegel, mein Mann hat mich verlassen. Seit wir in Deutschland sind, hat er geschimpft, hat die Kinder geschlagen und jetzt hat er auch noch unsere Heiratsurkunde zerrissen und ist weggefahren. Aber ich bin froh darüber. Bloß, wie soll ich jetzt eine Geburtsurkunde für den Kleinsten bekommen ohne Heiratsurkunde? Ich will jetzt das Konto meines Ältesten für das Hilfsgeld angeben. Wir hören ihre traurige Geschichte an und wissen alle, dass sie vor der Geburt ihrer 6 Kinder die schönste Frau des Dorfes war. Aber von ihrer Schönheit nur noch die warmen Augen geblieben sind. Sie hat keine Zähne mehr und eingefallene Wangen. Auch Herr Georgescu, den ich seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen habe, kommt aus dem Gang zwischen den Stellwänden. Er grüßt und fragt nicht, warum er kein Geld bekomme. Ich lese ihm den Bescheid vor und runzle die Stirn. Weil sie Rumäne sind und nicht genug verdienen, sage ich und alle seufzen. Loredana und ich besprechen, wann wir zur Diakonie gehen könnten. Herr Stanko sagt, dass er mich von Herzen Janko grüßen solle, dass er mich von Herrn Janko grüßen solle und ich erinnere mich an etwas und gebe ihm für Frau Stahn ein Formular mit. Als Herr Stanko an die Reihe kommt, sehen wir, dass wir zu der Jobcenterfrau gelotst werden, die jedes Mal zur Begrüßung wie ein kleiner Hund bellt, Ausweis. Wir bedauern uns, dass wir nicht zu der netten Frau nebenan gehen dürfen. Herr Stanko sagt, die ist böse, sie ist die Chefin. Ich sage, ich glaube auch, aber dass sie sich sehr über etwas ärgert und wirklich ein bisschen böse ist, aber sie ist nicht die Chefin. Die Frau betrachtet den Bescheid und sagt, den hätte sie nicht in ihrem Computer vermerkt. Wir sollten ihn kopieren gehen und ihr die Kopien bringen. Herr Stanko flüstert, sag ihr, dass es einen Gott gibt, der alles sieht und der für Gerechtigkeit sorgen wird. Das nützt bei der nichts, flüstere ich zurück. Wir gehen zum Kopieren ins Erdgeschoss, wo wir auf Familie Nuzzi und Familie Nizu stoßen. Alle wünschen sich ein frohes neues Jahr und dass Gott sie behüten möge und gute Werke tun. Zwischen den blauen Stellwänden hat Loredana angefangen zu weinen. Ihr Ältester tröstet sie und erzählt mir, wie schwer es mit dem Vater war, wie er nur immer auf seinem Akkordeon im Wohnzimmer Lieder gespielt hat und entweder traurig oder wütend war. Und dass er aber zu Fremden immer freundlich war. Ich nicke, auch zu mir war er nett und hat mir immer Parfüm versprochen und mir die Hand geküsst und mir viele Kinder gewünscht. Nur Gott und wir wissen, wie es uns mit ihm ergangen ist. Jetzt ist er weg. Loredana nimmt meine Hand und Herr Georgescu versucht, sie zu trösten, indem er eine lustige Geschichte von einem faulen Mann erzählt, den seine Frau mit der Bratpfanne verhauen hat. Loredana lächelt und wir denken alle daran, wie schön sie früher gewesen ist. Und dass sie alle sich früher nicht zwischen blauen Stellwänden, sondern auf dem schlammigen Wegen ihres Dorfes so unterhalten haben. Herr Stanko sagt plötzlich zu mir, im Sommer, da fährst du mit mir nach Rumänien, wir laden dich ein, dann zeigen wir dir, wo wir herkommen. Es ist sehr schön dort, nur dass die Zukunft von dort weggezogen ist und wir hinterher. Und hier sind wir gelandet. Müsli und der Schmerz der Männer. Wir sitzen um den Freitagstisch der Mutter-Kind-Gruppe. Die Kinder öffnen Schachteln, befüllen sie mit Kastanien und Trommeln auf verbeulten Konfektdosen. Am Tisch rühren wir Müsli aus Haferflocken und Früchten. Alle sollen lernen, wie gesund die Deutschen sich am Morgen ernähren. Die Frauen drehen die Löffel in den Händen und denken an Schokoladenbrote und starken Kaffee mit viel Zucker. Sie sagen aber, dass das Müsli wirklich gesund sei und dass sie ihren Kindern auch welches zum Frühstück geben würden, wenn diese größer seien und keine Schokoladenbrote mehr wollten. Lola lacht und erklärt, dass sie selbst aber weiter Schokoladencreme ohne Brot löffelweise essen werde, weil sie schwanger sei. Sie erzählt auch, dass sie sich heute Morgen mit ihrem Mann zerstritten habe, weil er ihr gestern Abend keine Schokoladencreme mitgebracht habe und immer zu Hause sei und nur immer auf der Straße vor dem Haus herumlaufe und versuche, das Auto so schön wie möglich zu putzen. Ich habe ihn angeschrien, er soll sich eine Arbeit suchen, dass ich ihn zu Hause nicht mehr ertrage, sagt Lola. Und dann sieht sie auf das Laminat. Er hat gesagt, dass er aber keine Arbeit findet, dass er ja sucht und dass er traurig ist. Und ich habe gesagt, entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich dich angeschrien habe. Er soll mir verzeihen. Sie rührt sich 5 Löffel Zucker in den Tee. Ich denke daran, wie Lolas Gynäkologe zu jeder Schwangerin etwas über Ernährung sagt, dass sogar Früchte zu viel Zucker hätten und dass er nicht weiß, dass Zucker aber manchmal gut gegen Ärger ist. Alle Frauen lassen die Haferflocken und die Apfelstückchen in den Schälchen kreisen. Sie tauchen die Löffel wie winzige Ruder in den Brei und erzählen über ihre Männer und wie schwer es für sie sei, Arbeit zu finden. Und wenn, dann sowieso nur schwarz und oft unbezahlt. Marius hat 2 Monate lang Baustellen gefegt und einmal hat er eine Zimmerwand aufgehackt und ist auf ein Wespennest gestoßen. Sie haben sein ganzes Gesicht zerstochen, aber der Vorarbeiter hat gesagt, er solle sich nicht beschweren und weitermachen. Marius ist sehr stark. Er sah aus, als wäre er verprügelt worden. Ich musste lachen, als ich ihn gesehen habe. Bezahlt hat der Chef ihn nie. Maria sagt, dass ihr Mann auf einer Baustelle 3 Wochen lang den Kopf in den Nacken hat legen müssen, weil er Zimmerdecken spachteln musste. Er habe schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Er habe auch nie Geld gesehen. Umsonst Schmerzen haben, das tut doppelt weh, sagt Maria. Wir räumen den Tisch ab. Jede hat in ihrem Schüsselchen etwas übrig gelassen. Das verlangt der gute Ton. Nur Hunger leider essen alles auf, als könnten sie sich nicht benehmen. Mircas süße Heimat. Am Wochenende fahren Elena und ihr Mann nach Slubice über die polnische Grenze. Sie kaufen für ihre Familie ein Hühner, die so groß sind wie kleine Hunde, Würste wie zu Hause, Sülze, Schinken, Fleisch. Als sie am Montag wieder nach Hause kommen und Elena uns einen Teller Knackwürstchen bringt, schüttelt sie den Kopf und sagt, in Polen ist alles billig und schmeckt gut und riecht gut, aber ich war froh, als ich wieder in Berlin war. Dort in Polen saßen auf der Straße so finstere Gestalten, die haben da zusammengesessen und getrunken, einfach auf der Straße, wie niedrige Menschen. Und wir haben schnell weggesehen, damit sie uns nichts tun. Wir haben gesagt, dass wir unauffällig sein wollen, denn diese Leute sahen aus, als würden sie uns gleich die Köpfe einschlagen. Und als ich wieder in Berlin war, als wir die Stadtgrenze erreichten, da habe ich aufgeatmet und zu meinem Mann gesagt, weißt du, Mircea, ich möchte nirgendwo anders mehr wohnen als hier, wo ich zu Hause bin. Hier fühle ich mich wohl. Berlin ist die schönste Stadt, die ich kenne. Wenn ich nach Berlin zurückkomme, dann atme ich leichter und mein Herz geht auf. Hier fühle ich mich sicher. Hier ist meine Heimat. Und mein Mann hat meine Hand genommen und gesagt, ja, hier werden wir eine Familie gründen und glücklich sein. Diese Heimat ist so süß wie du. Fahrrad und Paradies. Herr Meuse sieht die Linden blühen und denkt an seinen Traum. Wegen ihm ist er vor einem Jahr, als die südrumänischen Linden blühten, nach Berlin gezogen. Ein besseres Leben. Die Erinnerung beleuchtet ihn von innen und gibt ihm genug Kraft, um in sein Auto zu steigen und wie jeden Tag durch die Straßen zu fahren. Er will heute die Gehwege in Mariendorf nach Alteisen absuchen. Das Kilo bringt 18 Cent. Vorgestern hat er seine Frau mitgenommen. Sie ist mit ihm immer aus dem Auto aus- und eingestiegen und hat die Kisten gefüllt. Sie hat gelacht und ihren riesigen, schwangeren Bauch gestreichelt. Sie wollte mitarbeiten und schwitzen und sich anstrengen, weil sie auf ihre Wehen wartete und das Kind schneller kommen sollte. Und in der nächsten Nacht hat sie tatsächlich ein kleines Mädchen geboren. Herr Meuse hat vor Glück geweint, als er das Kind gesehen hat, aber die Freude hat sich mit etwas anderem gemischt, das Dunkel vor seinen Augen schwamm. Dunkel wie das Gegenteil des Traums vom letzten Jahr, so schwarz, dass seine Arme und Beine seitdem ganz schwer sind. Jetzt sieht Herr Meuse ein Fahrrad ohne Räder und Sattel. Er steigt aus und fragt vorsichtig eine Frau, die im Vorgarten steht und an einem winzigen Olivenbaum in einem winzigen Blumentopf zupft, ob er das Fahrrad mitnehmen könne. Sie nickt. Während er das dünne Schloss mit einer Zange durchtrennt, den Kofferraum öffnet und Platz macht, kommt ein Polizeiauto. Eine andere Frau, die am Fenster über die Straße wacht und immer aufpasst, hat die Polizisten gerufen, weil ein Zigeuner ein Rad klaut. Die Polizei beschlagnahmt das Rad und Herrn Meusses Auto. Bald wird er vor Gericht geladen. Das Auto kann er am nächsten Tag am anderen Ende der Stadt abholen. Am Nachmittag kommt Herr Meusse nach Hause. Er hat kein Geld verdient und das Schwarze vor seinen Augen ist in sein Gesicht gedrungen. Es sieht grau aus wie Blei. Die Frau sagt nichts und denkt nur leise an die Windeln, die sie bräuchte und an die Früchte, die sie gern essen würde. Sie hält dem Baby den Mund zu, weil sie weiß, dass ihr Mann jetzt beten will und dann keiner sprechen oder wimmern darf. Sie weiß, dass Beten stärker ist als Träumen und Enttäuschung. Während er sich hinkniet, geht sie zu ihrer Nachbarin und fragt nach Brot. Sie schämt sich. Gott sieht es nicht gern, wenn man bettelt. Menschen um etwas zu bitten, ist so, als würde man nicht an das Paradies glauben. Und wer nicht an die Reise ins Paradies glaubt, der braucht auch auf Erden keine Reise zu unternehmen. Der kann gleich in seinem Haus in Rumänien verhungern. Ein letztes Moment. Die Hand der Autoritäten. Frau Stahn rückt ihr Kopftuch zurecht und ist aufgeregt. Sie hat eine neue Verdienstmöglichkeit erfunden, als sie schlaflos im Bett lag, weil sie nicht wusste, wann sie die Miete bezahlen kann. Sie wird alle anderen Frauen aus dem Dorf der Reihe nach anrufen, die ein einjähriges Kind haben, das sie nicht in die Kita schicken. Sie weiß schon, bei wem sie anfängt. Sie sehen sich ja immer im Treppenhaus und in der Kirche. Frau S. wird sie anrufen und sagen, liebe Raisa, 200 Euro verlange ich, dann fülle ich dir ein Formular aus, damit du jeden Monat 150 Euro bekommst. Frau Stahn hat sich Antragsformulare für Betreuungsgeld besorgt. Die Frauen im Treppenhaus rechnen alles durch, so wie Frau S. alles durchgerechnet hat. Für alle ist es eine gute Sache, obwohl es ungerecht ist. Ich frage, warum geht ihr lieber zu Leuten wie Frau Stahn statt zu einer Beratungsstelle, bei der es nichts kostet? Alle Frauen weichen aus. Nur Christina sagt, Leute wie Frau Stahn und die anderen Frauen sagen, dass es sicherer sei, wenn wir nicht zu einer Beratungsstelle gehen. Die Leute da, auch wenn sie nett sind, auch wenn wir euch schon ewig kennen, werden vom Rathaus bezahlt. Und Frau Stahn sagt, wenn du das bei denen ausfüllen lässt, begibst du dich in die Hände der Autoritäten. Bist du verrückt? Lass uns das lieber unter uns regeln. Na gut, sage ich, der deutsche Staat hat nicht immer das Wohl der Roma im Sinn. Andererseits ist es Unsinn. Ich gehe ein bisschen bedrückt nach Hause. Je besser ich die Frauen kenne, desto klarer erkenne ich das grundlegende Misstrauen und den Glauben, dass alle, die nicht zu ihnen gehören, unter einer Decke stecken. Rebecca sagt, ich hätte gern einen Termin beim Zahnarzt, kannst du mir einen machen? Als ich es eine Woche lang vergesse, erinnert sie mich nicht daran. Ich frage, warum? Rebecca sagt, ich dachte, du wolltest nicht, dass ich dich in eine peinliche Lage bringe. Ich dachte, dass der Arzt vielleicht ein Bekannter ist. Ich nehme ihre Hand und trotzdem ist meine Hand die der Autoritäten und ihre ist anders. Ja, so wollte ich schließen. Thank you.
Das war das Stück Chaven Romane in Romanes von Lavinia Raducanu, eine Sängerin, Musikerin und Musikpädagogin aus Rumänien. Sie beherrscht ein breites musikalisches Spektrum und performt eine stilsichere moderne Synthese aus Folk, Manouche Swing und Bossa Nova. Lavinia Raducanu kooperiert mit Musikern wie mit der Gruppe Taraf Romak und mit dem Gitarristen Gabi Musikasch. Lavinia Raducanu positioniert sich in der rumänischen Öffentlichkeit ganz klar als Romni. Das auch, um dem Antiromaismus der rumänischen Gesellschaft sich selbst als kluge, kreative und starke Romni entgegenzusetzen. Zur Diskussion anlässlich Eva Ruth Wemmes Lesung im Festspielhaus Hellerau in Dresden. Der im Publikum anwesende Romnia-Aktivist Hamze Bitici aus Berlin fragt, inwiefern die Hilfestellung der Übersetzerin bei Behörden eine selbstverschuldete Unmündigkeit, wie er meint, zur Folge haben kann.
Ist es nicht beim Essen, dass die Daten nicht auch ein bisschen so eine selbstverschuldete Unmündigkeit? Wenn man die Möglichkeit hätte, dieser Person, egal ob es der Arzt ist oder wer auch immer, symbolisch zu zeigen, dass man sich bewusst hinter dieser Person stellt.
Mhm.
Ich meine, es ist verblüffend, dass Sie haben keine Romawurzeln, oder?
Nein.
Wenn dieser Mensch diese Möglichkeit hätte und selber als Autor fungieren könnte, würde die Sichtweise selbstverständlich eine andere sein.
Klar, ja.
Ich finde es auch total wichtig, dass die Menschen, die hier sind, was erfahren wollen, und die erfahren es theoretisch aus erster Hand. Aber es ist ja zweite Hand.
Das ist jetzt zweite Hand, auf jeden Fall. Ja, genau.
Weil es klang jetzt so, als wäre es erste Hand.
Nein, auf keinen Fall.
Wäre theoretisch, wenn man diese Unmündigkeit sichtbar macht, indem man bewusst einen Schritt zurückgeht und sagt so.
Ja, das, ich versuche das auch natürlich. Ja. Es ist natürlich der Mensch, der da am Tresen ist oder so, das ist was ich hier beschrieben habe, dass ich angesehen werde. Ja. Und natürlich gebe ich die Frage dann weiter und also auch mit Gestisch und so und versuche das irgendwie, aber es ist einfach so frappierend, dass das nicht die erste Idee ist, den Klienten, den man gerade irgendwo mit diesen Formulare man behandelt, dass man den ansieht und dann da fragt und der Dolmetscher ist halt daneben, wie das normalerweise ist. Ja. Das ist nur so eine Beobachtung, ich will das gar nicht. Also das ist nichts, was ich jetzt irgendwie toll finde oder so.
Nee, aber wie kann man das denn ändern, dass das gar nicht dazu kommt, sondern dass man dem Menschen, egal wer das ist, signalisiert, ich bin jetzt quasi nur Überwinder von Informationen. Vielleicht ist das jetzt nicht zu arg, aber so, das ist ein bisschen so weißes, schnelles Denken, weil man der Information ja, sonst wird es länger dauern.
Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so natürlich. Also erstens ist es, glaube ich, auch, dass man irgendwie, dass die Leute mich ansprechen, weil sie von mir nicht irgendwie, dass ich bin nicht fremd, ja, ich bin ja Deutsche. Da gibt es auch so Geschichten, wo dann Leute wirklich mit mir über diese Familien reden wollen oder sowas, ja. Naja, und dann auch, weil das, glaube ich, aus Hektik irgendwie so dann die Deutsche gefragt wird oder so, ja.
Aber das meine ich trotzdem zum Schluss, das ist nicht mehr selbst, eine Unmöglichkeit, die selbst verschuldet ist.
Von den Klienten sozusagen.
Von den Klienten.
Ja, das ist natürlich auch sowas, dass sie sich auch oft fallen lassen, das stimmt, und oder so in die Situation. Aber man kann es auch verstehen, weil es gibt ja so viele Dinge, die man regeln muss. Also die Leute sind ja teilweise auch tagelang unterwegs für irgendwie eine Angelegenheit. Und dann kann man auch mal verstehen, dass man sich irgendwie aus Müdigkeit mal zurücklehnt und die Gatsche da irgendwie reden lässt oder so. Aber also ich versuche immer, die Leute, wenn sie ein bisschen Deutsch können oder genug Deutsch können, zu ermuntern, einfach allein hinzugehen, weil es ihnen dann einfach, also es wird auch ihnen mehr sozusagen Würde gegeben, ja. Und viele kommen auch ganz stolz vom Jobcenter und sagen, ich habe das allein geschafft und dann wurde mir ganz toll, haben die Leute gesagt, toll, sie können ja Deutsch und so weiter. Das ist ja immer so diese Frage, sprechen sie Deutsch, lernen sie Deutsch und so, ja. Ja, das ist natürlich das Ziel, ja, dass sie irgendwann nicht mehr mit den Formularen kommen. Das ist ja auch für alle anstrengend und doof. Also die nervt es ja auch. Ja.
Eine Person aus dem Publikum fragt, ob den Romnia in der Beratung Strategien vermittelt werden, wie man in Deutschland effektiver mit Behörden umgehen kann, im Sinne interkultureller Trainings.
Das ist eigentlich ganz eine gute Idee, das kann man eigentlich wirklich mal machen. Aber abgesehen davon gibt es im Nachbarschaftsheim jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren auch Mitarbeiter, die selbst Roma sind und wo wir sozusagen das ein bisschen abgegeben haben. Und das Und ich glaube, dann ist es auch anders. Ja? Dann ist es nicht mehr so ein seltsames Hierarchiespiel.
Der Romnia-Aktivist Hamze Bitici fragt, inwiefern die üblichen Projektpraxen auf die Romnia wirken und wie diese darauf reagieren. Eva Ruth Wemme kommt am Ende ihrer Ausführungen zum Knackpunkt.
Haben Sie das Gefühl als Profi, dass es da so eine kleine Konkurrenz gibt unter diesen, dass man sich gegenseitig dann auch teilweise Teilnehmer zuschiebt und dass das vielleicht die Teilnehmer selber auch irgendwann mitbekommen und dann die Beratungsstellen überwechseln, weil die Frau von da und da war viel netter und hat mir auch Schokolade oder Kaugummi geschenkt?
Also natürlich sucht sich jeder nach dem, wo er gut behandelt oder wo er ein gutes Erlebnis hat, die Beratungsstelle aus. Ja? Oder wechselt auch hin und her oder guckt, wo er irgendwie zuerst drankommt oder so. Das ist natürlich nicht gewünscht, aber das ist ehrlich gesagt mir egal. Aber und die Konkurrenz zwischen den zwischen den Organisationen, die ist teilweise da. Also wir arbeiten sehr gut zusammen mit Amaro Foro und es gibt auch immer wieder Treffen und so weiter. Dann Teile von unserem Team arbeiten gut zusammen mit Südosteuropa, Kultur e.V. oder so und andere wieder mit Caritas und so weiter. Da gibt es schon mehrere und natürlich guckt man immer, schrickt man immer erst, weil dann plötzlich aus heiterem Himmel wird dann dieser Organisation ganz viel Geld gegeben und dann uns ganz wenig. Warum ist das so? Und wir versuchen dann immer in unserem, wir sind ein ganz kleines Team eigentlich und auch alle eigentlich keine Profis in dieser Region, ja, das egal sein zu lassen, einfach zu arbeiten. Ja. Große Organisationen, die auch das nicht von einem anderen Finanzchef sozusagen machen lassen und bei denen es auch mehr ums Grundlegende geht, die selber das Geld versuchen ranzukriegen, wie Amaro Foro, da ist dann, glaube ich, schon mehr auch Ärger darüber, wenn eine Organisation Geld kriegt für ein Projekt, was eigentlich oder etwas entweder sinnlos ist oder was schlecht ausgeführt wird oder schlecht dokumentiert oder was einfach an den Bedürfnissen total vorbeigeht. Ja, das gibt es auch auf jeden Fall. Und einander zuschieben, ja. Und natürlich, ja, die Klienten, das ist mal so mit dem doofen Wort irgendwie sage, merken natürlich schon, das Wort Projekt ist ihnen bekannt. Und wenn man sagt, ja, wir haben jetzt ein Projekt mit Aktion Sühnezeichen, da können wir das und das, ein Projekt, und dann denken wir so, müssen wir da hingehen und was ist das jetzt wieder und ich muss doch eigentlich kochen und so weiter. Man sagt, nee, wir machen Ausflüge, dann ist es okay, aber also wenn erstmal das Wort ist, ein Projekt, nee, dann ist das wieder irgend sowas von diesen Weißen, was die sich da ausdenken und dann verdienen die wieder Geld damit und wir haben eigentlich nur Zeitverlust, ja. Das ist schon klar. Ja, natürlich, ja. Mhm. Also außer es ist irgendwas, was sie wirklich interessiert, also wenn man jetzt irgendwas macht, egal.
Das war die Lesung von Eva Ruth Wemme zu ihrem Buch Meine 7000 Nachbarn. Sie las mehrere ihrer Kurzgeschichten, in denen sie ihre Zusammenarbeit mit Berliner rumänisch sprechenden Romnia beschreibt. Die Lesung fand am 23. September 2015 im Festspielhaus Hellerau in Dresden statt, und zwar während der Herbstschule gegen Antiromaismus. Das Buch Meine 7000 Nachbarn ist im Verbrecherverlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 14 Euro.
Das Thema Rom unterstrichen Rom, ja.
Radio Roma-Respekt.
Subjekt. Ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen. Ey.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Romnia.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma-Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma-Respekt.